Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich auch in diesem Quartal einen Sabbat mit euch verbringen darf. Ich freue mich sehr, dass ich jedes Mal, wenn ich hier eigentlich nach meiner ersten Gemeinde in Deutschland, immer wenn ich hier komme, dass ich Gesichter sehe, die ich zum ersten Mal sehe. Also, und vor allem, dass ich da junge Menschen sehe. Also, dass die Gemeinde sich weiterentwickelt, dass es neue Leute kommen. Ich freue mich aber auch über alle Junggebliebenen in dieser Gemeinde, die ich schon von früher kenne. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Das erinnert mich auch. Eure Anwesenheit erinnert mich, dass ich langsam sprechen muss. Also dieser Zettel hier ist nicht umsonst da und langsam sprechen ist nicht unbedingt meine Stärke, aber ich gebe mein Bestes. Wenn wir an die Briefe Paulus denken, dann wissen wir, dass er hat es auch geschafft, komplexe Dinge noch komplexer zu machen, oder? Nicht immer das, was er gesagt hat, war leicht zu verstehen und selbst Petrus sagt an einer Stelle, ja, manche Dinge, die Paulus schreibt, sind schwer zu verstehen. Und ich lade euch, dass wir gemeinsam Kapitel 10 von Hebräerbrief öffnen, also Hebräer Kapitel 10. Und dort beschreibt Paulus, wie man die Errettung seiner Seele bekommen kann. Und da schreibt er komplizierte Sachen. Und ganz zum Schluss, Hebräer Kapitel 10, dort Vers 39, nachdem er so komplex gesprochen hat, sprach er von der Gnade, sprach er vom Glauben, dann sagt er, wir aber, also wir alle, die ich, der das schreibt, ihr, die das liest, wir alle gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denjenigen, die glauben zur Errettung der Seele. Und hier, als ob Paulus noch einmal denkt, ach, das war schon wieder komplex, oder? Wir glauben zur Errettung der Seele. Was ist aber der Glaube? Und dann führt er fort in seinem Brief. Und wir haben jetzt diese Unterteilung in Kapitel. Und sagt, Moment, jetzt muss ich aber erklären, was ist Glaube? Und dann macht er eine sehr schöne und auch nicht sehr verständliche Definition von Glaube. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und als ob er nach dieser Definition nochmal merkt, okay, viel klarer ist es nicht geworden. Das ist, was ist Glaube nochmal? Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Okay, irgendwie klar und doch nicht so ganz klar. Zuversicht auf das, was ich hoffe, klar und doch nicht klar. Und dann sagt Paulus, okay, und jetzt machen wir es einfach. Und jetzt folgt Kapitel 11. Und Kapitel 11 ist einer der schönsten Kapitel, die Paulus geschrieben hat. Nämlich unter anderem, weil sie auch so leicht zu verstehen ist. Er sagt, okay, jetzt gebe ich euch ein paar Beispiele. Also, falls wir nicht begriffen haben, was Glauben ist, okay, durch den Glauben haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Wort Gottes bereitet worden sind, sodass das Dinge, die man sieht, aus dem Nicht-Sichtbaren entstanden sind. Und das ist alles so klar. Und dann sagt er, übrigens die Geschichte, die ihr kennt, von dem Glaubenshelden, Henoch, Abel, Abraham, alles das ist durch Glauben geschehen. Und der erzählt von dem Glauben diesen Männer, damit wir alle begreifen, okay, was ist dieser Glauben, die so groß ist, dass sie Errettung der Seele bewirken kann, was er vorher postuliert hat. Und wir kommen in diese Glaubensgeschichten, diese Heldentaten, die alten Männer getan haben, kommen wir zum Vers 22. Und es geht mir um diesen einen Vers, um diese eine Geschichte. Lesen wir Hebräer 11, Kapitel 22 gemeinsam. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Und das ist interessant. Paulus musste Josef mit aufführen, denn seine Glaubensgeschichte, sein Glaubensweg war ein sehr markanter Weg, sehr nicht zu übersehen. Aber er erzählt nicht durch Glauben, was er so alles in seinem Leben gemacht hat, sondern er erzählt durch Glauben, was Josef an seinem Sterbebett gemacht hat. Über Josef gibt es genau diesen einen Vers und da ist nicht so irgendwie, durch Glauben wurde er der zweite nach dem Pharao. Er sagt nicht, durch Glauben könnte er für seine ganze Familie sorgen. Er hat nie gesagt, durch Glauben ist er standhaft geblieben im Ägypten und so weiter. Er sagt, durch Glauben gedenkt Josef bei seinem Ende an dem Auszug der Söhne Israels. Und dann fügt er noch hinzu und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Und mein Predigt für heute heißt, lernen aus den Gebeinen Josefs. Denn was können wir daraus lernen? Und damit wir was lernen können, lade ich euch ein, dass wir jetzt die Bibel ganz auf die andere Seite aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 50, also das erste Buch Mose endet mit der Geschichte Josefs und mit seinem Tod. 1. Buch Mose, Kapitel 50, und dort lese ich die Verse 24 und 25. Josef sprach zu seinen Brüdern, mache ich hier Klammer auf, vermutlich nicht mehr alle seine Brüder haben gelebt, und wenn er heißt, seine Brüder zu seinem Nächsten, zu den Nachkommen seinen Brüder, Josef war einer der Jüngsten unter den 12, also vermutlich sind einige von den Älteren schon verstorben. Hier spricht er zu seiner Verwandtschaft: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen. Und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Ihr Lieben, das sind die letzten Worte Josefs. Und es ist so, bestimmt hat er auch anderen Anweisungen gegeben. Aber ich weiß, als ich Kind war und wir waren zu dritt zu Hause, also drei Kinder, meine ältere Schwester, meine jüngere Schwester und meine Wenigkeit, und wenn die Mutter, also die Mutter gab den ganzen Tag irgendwelche Einweisungen, was zu tun ist. Aber wenn sie aus dem Haus raus müsste, dann noch an der Tür hat so ein paar Sachen noch gesagt. Und normalerweise ging es darum, dass wir nicht streiten, dass wir uns nicht schlagen, dass wir den Herd nicht einschalten und dass wir keinem Fremden die Tür aufmachen. So ungefähr diese vier sind öfter gekommen. Ich bin sicher, ihr habt es auch entweder gesagt oder gehört. Warum diese vier? Weil das ist das Wichtigste. Das mit den Hausaufgaben war auch wichtig, das hat sie bestimmt auch davor gesagt, aber es war wichtiger, dass wir uns nicht prügeln, weil die Hausaufgaben kann man danach noch machen, aber wenn wir uns, wenn die Ambulanz kommt, muss es schon nicht mehr unangenehm, oder wenn das Haus brennt, oder, also Allerwichtigste kommt zum Schluss. Das bedeutet, Josef hat vieles für wichtig erachtet, aber Allerwichtigste sagte zum Schluss. Und was war Allerwichtigste für ihn? Gott wird euch gewiss heimsuchen. Und dann sagte er, okay, es reicht nicht, dass ihr nur das wisst. Ihr müsst mir versprechen, ihr wartet darauf. Und ich gebe euch ein Zeichen. Ich darf begraben werden wie ein Großer im Ägypten, in einer Pyramide. Aber ich sage euch, wenn euch Gott heimsucht, das ist das Zeichen. Ihr nehmt meine Gebeine von hier weg. Josef sagt somit, wisst ihr, ich bin der Zweite nach dem Pharao, aber ich bin kein Ägypter. Es geht uns hier sehr gut, geht euch auch hier sehr gut, aber vergiss nicht, das ist nicht das Land, was Gott euch versprochen hat, was Gott uns versprochen hat. Ihr sollt meine Gebeine von hier hinaufbringen. Ich sterbe. Was war in seinem Herz? Sehnsucht nach etwas anderem. Es ist merkwürdig, wenn jemandem gut ging in der damaligen Zeit, das war Josef. Aber er sagt trotzdem, ich bin hier nur letztendlich ein verkaufter Sklave. Es mag sein, dass ich der zweite nach dem Pharao bin, aber ich bin ein verkaufter Sklave. Und Gott hat ein anderes Land uns zugeschworen. Was beschäftigt ihn am Ende seines Lebens? Dass er etwas Versprochenes, auf etwas Versprochenes noch warten muss. Josef wollte kein Ehrenbegräbnis in Ägypten bekommen. Vielmehr wollte er dort begraben werden, wo Abraham, Isaac und Jakob begraben wurden. Und er wollte somit ein Zeichen setzen, dass Gott mit seinem Volk sein wird und seine Prophezeiungen sich erfüllen werden. Ich bin jetzt schon mit Gedanken bei euch auf dem Weg in das verheißene Land. Und wir, liebe Geschwister, begleiten wir unseren Brüder, die Kinder Israels, auf ihrem Weg? Wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz? Im Ägypten oder in das verheißene Land? Kann sein, dass uns mal zu gut im Ägypten geht. Josef hat es nicht zugelassen, dass ihm zu gut im Ägypten geht. Das ist eine beeindruckende Charakterhöhe, die hier Josef demonstriert, nicht wahr? Vielmehr stellt sich die Frage, wie erreichen wir das? Was ist die persönliche Botschaft aus diesen Worten, Josef, zu mir und zu dir? Und die dritte Frage ist, wo stehe ich jetzt? Wie kann ich diese Worte Josefs in meinem Alltag für mich umsetzen? Josef könnte dem Kinder Israels keine bedeutungsvollere Botschaft übermitteln. Josef, der Zweite nach dem Pharao, wisst ihr, als ob in Ägypten zwei sehr fette und luxuriöse Autos gab. Und das eine war für das Pharao und das zweite war für Josef. Es steht auch direkt geschrieben, dass Josef den zweiten Wagen vom Pharao bekommen hat. Ganz, ganz außergewöhnlicher Mann. Der sagt, trotzdem, ich gehöre nicht hierher. Ich habe was Besseres. Josef hat gewusst, dass der nächste Pharao nicht den Respekt haben wird, aber dass Gott sie hinausführen soll. Denn es ist ja so, Dankbarkeit ist ja gut, aber es gibt Hungersnot und der Hungersnot nach 7 Jahren vergeht wieder. Irgendwann einmal, wenn wir 2. Mose lesen, 2. Mose fängt damit, dass irgendwann einmal dieser Pharao gestorben ist und der nächste Pharao, der hat schon vergessen, was es war. So geht es immer in der Welt, oder? Ihr, Kinder Israels, und wir als Gemeinde, sind wir uns bewusst, dass wir nicht zu Ägypten gehören, egal wie gut oder schlecht uns geht? Wir haben was Besseres. Ist das heute auch aktuell? Der Wunsch Josefs war gleichzeitig auch eine Prophezeiung, die die Generationen dann nach ihm über den Auszug hinaus, auch nach dem Auszug, immer Trost gespendet hat. Denn wir wissen, das Volk Israel wurde nach dem Tod Josef eigentlich tatsächlich versklavt. Denen ging es nicht mehr gut. Und ich kann mir vorstellen, wie der eine oder andere von dem Ältesten mal zu Grab Josef gestanden ist und sich gedacht hat, okay, hier sind die Gebeine Josefs, die müssen wir hinausführen, wenn Gott uns heimsucht. Er wird uns heimsuchen. 400 Jahre haben sie diese Prophezeiungen nicht erfüllt, bis sie sich erfüllt haben. Und das war ein Versprechen, ein Zeichen, was die Leute mitgetragen hat. Wir haben heute in der Lektion gesprochen darüber, wie Gott uns begegnet und wo er uns haben möchte, wie er uns begegnet und wie er uns begleitet. Denn Gott erwartet von uns ein Wandel mit ihm, eine Veränderung. Und es ist auch so, dass Josef diese Charakterhöhe nicht in einem Augenblick bekommen hat. Josef hat eine sehr außergewöhnliche Kindheit. Er ist in einem Haus aufgewachsen, wo es ziemlich turbulent hin und her ging, aber wo Gott immer im Mittelpunkt stand. Und so hat Josef das Wort Gottes gelernt und eine Beziehung hat angefangen aufzubauen in den schönen Zeiten seines Lebens, in seine unbeschwerte Kindheit. Ihr Lieben, Gott hat mit jedem einen Plan, wie er uns aufbaut, aber jeder möchte aufbauen. Jeder möchte irgendwo hinbringen. Jeder von uns soll wachsen. Und bei Josef, das Wachstumsprozess fing damit, das Wort Gottes lernen und die Beziehung mit ihm aufzubauen in den schönen Zeiten. Dann war Josef schon bereit und musste jetzt lernen, auch zu vertrauen. Und da kamen die schwierigen Zeiten, wo er verkauft wurde, wo er keinen anderen hatte. Er hatte nicht mehr seinen geliebten Vater. Er hatte kein Zuhause mehr, gar nichts, ganz allein. Und dann musste er lernen, diesen Gott, den er schon gekannt hat, auch zu vertrauen. Und wo er das Vertrauen gelernt hat, hat ihm Gott die Situation geschickt, wo er die Standhaftigkeit lernen müsste oder zeigen musste. In diese eine bekannte Geschichte mit der Frau von Potiphas. Und dann ist er im Gefängnis gewesen. Und dort hat er gelernt, treu zu dienen. Das ist unglaublich, das fasziniert mich sehr. Manchmal frage ich mich, wie diene ich an meinem Arbeitsplatz, wo ich mein Geld bekomme? Arbeite ich nur fürs Geld oder arbeite ich so, als ob ich vor Gottes Angesicht stehe? Denn im Gefängnis passiert etwas, was nicht weniger Wunder ist als alles andere, was in seinem Leben passiert ist. Denn es steht, dass Josef bekam die Schlüssel für ein Gefängnis. Könnt ihr das vorstellen? Ein Gefangener bekommt den Schlüssel. Und als alles das passiert ist, kam wieder der Aufstieg. Zweiten nach dem Pharao. Große Sache. Jetzt ging es ihm leicht. Und dann hat ihm Gott aber noch eine Sache vorbereitet, nämlich das Treffen mit seinem Bruder. In eine ganz andere Situation. Jetzt war er der Starke und sie die Schwächeren. Und dann müsste er lernen, Vergebung zu geben. Ihr Lieben, Gott zu kennen, Gott zu vertrauen, standhaft zu bleiben, treu zu dienen, Vergebung zu lernen. Das alles war Josef. Und an seinem Sterbebett zeigte seine große Charaktereigenschaft. An diejenigen zu denken, die nach ihm kommen. Josef mit seinen Worten zeigt, mit mir geschickt, so wie mit einem anderen geschickt. Das sind Worte von einem anderen großen Held in der Bibel. Ich gehe den Weg allen Menschen. Aber Gott wird euch heimsuchen. An diejenigen denken, die nach ihm kommen. Wo stehe ich in meinem Leben? An welchem Punkt in meinem Glaubensweg bin ich gekommen? Frage Nummer 1. Wir sollen uns das für uns alleine beantworten. Frage Nummer 2. Was wäre das Wichtigste, was ich meinem Mitmenschen mitgeben kann? Egal, ob es jetzt darum geht, zu sterben oder ich noch Jahre vor mir habe, egal, wo ich im Leben bin, was ist das Wichtigste, was ich meinem Nächsten mitgeben kann? Geht es um das Bankkonto? Geht es um Finanzratschlag? Geht es um politische Einsichten? Oder geht es um etwas viel mehr? Wo gehören wir hin? Ihr Lieben, Josef hat gelebt ohne Zweifel in Erwartung auf etwas, was kommen wird, was sich in seinem Leben nie erfüllt hat. Und Paulus schreibt in diesem gleichen Kapitel 11, dass Josef und die anderen, die lebten als Pilger, als Nomaden, die umhergezogen sind immer. Im Jeremia sagt Gott etwas sehr Interessantes über sein Wort, was er gesprochen hat. Jeremia Kapitel 1 und dort Vers 12. Jeremia 1, 12. Da sprach der Herr zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort achten, um es auszuführen. Gott achtet auf sein Wort, um sein Wort auszuführen. Das Wort Gottes bleibt nicht aus. Auch wenn das Versprechen manchmal seltsam klingen mag. Auch wenn die Sache in unserem Leben, auch wenn die Situation nicht gerade Richtung des Erfüllens dieses Versprechens geht. Josef hat einen Traum geträumt als Jugendlicher. wie sich alle neigen vor ihm. Seine Brüder, sein Vater, seine Mutter, seine ganze Familie. Und dann wurde er verkauft. Also jahrelang, jahrzehntelang hat nichts darauf gedeutet, dass dieser ein Traum sich irgendwie erfüllen wird. Aber Gott sagt hier, ich werde über mein Wort achten. Sind wir dessen bewusst? Egal wie es uns geht, dass Gott auf sein Wort achtet. Unser himmlischer Vater, schreibt Ellen White, hat tausende Wege, auf denen er sich um uns kümmert, von denen wir nichts wissen. Leben ohne Zweifel und Leben in Erwartung. Das Wort Gottes, sein Versprechen wird sich erfüllen. Josef hat kein Konzept, wie der Auszug aussehen wird. Josef hat nichts von Mose gewusst. Josef hat nichts von dem brennenden Busch, hat nichts von den Plagen gewusst, nichts von dem Meer, was sich öffnete, nichts. Aber er hat eines gewusst, Gott wird euch heimsuchen. Wir müssen nicht immer Gottes Wege verstehen. Ich glaube, die Schwester hat am Anfang erzählt, dass wir sehr oft Gottes Pläne nicht durchschauen können, die sind so wie vernebelt. Aber das ist ja eben der Punkt, er ist Gott und wir sind seine Diener. Josef hatte kein Konzept von dem, was kommen wird, aber er hat gewusst, es wird kommen. In Habakuk Kapitel 2 und dort Vers 3 sagt Gott, wenn sich auch die Prophezeiung, wenn sich auch hinzieht, so harre ihr. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Warte ihr. Josef hat gewartet auf das Erfüllen, das Versprechen Gottes als geliebter Sohn, als verkaufter Sklave, als Gefangener, als Minister, als alter Mann, als junger Mensch. Immer hat er gewartet auf die Verheißung. Er hat alles gemacht, was von ihm verlangt wurde, und den Rest könnte er ihm in die Hände Gottes legen. Ich lese noch einmal aus Hebräer 11, da wo wir angefangen haben. Ich lese zwei Verse davor. Hebräer Kapitel 11, die Verse 13 und 14. Diesen sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt, und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf der Erde. Ihr Lieben, das bezieht sich auch auf Josef. Er ist Minister, der einflussreichste Mann im Ägypten nach dem Pharao. Und er sagt, nein, ich bin ein Fremdling ohne Bürgerrecht, denn mein Bürgerrecht ist woanders. Und wenn uns das sehr abgehoben klingt, hört mal, was der nächste Vers sagt. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Es ist nicht so, die sind nicht irgendwie ignorant, dass sie es nicht schätzen, was sie haben. Sie sagen, nein, wir haben ein Vaterland, aber wir suchen auch danach. Und ich lese ab dann Vers 16, ich überspringe. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ihr Lieben, es mag vielleicht irgendwie realitätsfremd zu klingen, dass wir sagen, wir sind Pilger und Fremdliche ohne Bürgerrecht. Aber wenn wir daran denken, Gott hat uns etwas Gutes vorbereitet. Ist es nicht so, dass wir manchmal im Urlaub fahren und es uns sehr gut gefällt? Und trotzdem, wenn wir nach Hause kommen, sagen wir Home Sweet Home. Wir wissen, wir haben unser Zuhause. Und das ist auch so, Josef hat dieses Zuhause nicht gesehen, aber er hat gewusst, es kann nicht so gut sein. Es kann nichts so gut sein, wie das, was Gott uns versprochen hat. Leben als Pilger auf der Durchreise, ein Nomade. Der Gläubige, auch wenn er was Gutes hat, trachtet immer nach etwas Besserem, nach das, was Gott ihm versprochen hat. Und jetzt hier die Frage, die ich mir stelle, für mich, für euch, für uns allen. Gibt es Wurzeln aus Ägypten in mir, die ich nicht losbekommen habe, die ich vielleicht auch nicht losbekommen möchte? Was hilft uns, nicht zu vergessen, wo wir hingehören? Vielleicht nicht vergessen und nie vergessen, dass uns etwas eben Besseres erwartet. Ein wahres Gewinn. Paulus schreibt dann an der anderen Stelle in Philippa, in Philippa Kapitel 3, schreibt Paulus Folgendes. Philippa 3, Verse 7 und 8. Dort sagt er, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es für Schaden, manche Übersetzungen sagen sogar Dreck gegenüber, der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles, was er, und Paulus hatte, an manchen Stellen sagte er, ich kann mit viel und mit wenig, offensichtlich, er hatte auch auf der Erde mal was gehabt. Und er sagt, das ist mir egal, ich möchte Christus gewinnen. Was ist die wahre Richtung in meinem Leben, in deinem Leben? Was ist mein wirklicher Traum? Träume ich von einem schönen Haus? Träume ich für, dass ich glücklich hier auf der Erde bin? Oder ist mein Traum gerichtet da, wo Gott mir eine Stadt bereitet hat? Wo ist mein Herz? Wie verläuft mein Leben? Wann entscheide ich mich? Wann ist es soweit? Wo werde ich meine Gebeine lassen? Josef hat die Anordnungen gegeben und 400 Jahre später haben sich die Anordnungen erfüllt. Und übrigens, dieser Zeichen war so wichtig, dass sowohl im 2. Mose, nach den ganzen Plagen, wo sie hinaufziehen, dann steht, und sie nahmen die Gebeine Josefs mit sich. Und noch einmal, im Josua am Ende, als sie das verheißene Land eingenommen haben, steht dort, und sie begruben da und da die Gebeine Josefs, die sie mitgenommen haben und 40 Jahre mit in der Wüste geschleppt haben. Ihr Lieben, ein Zeichen hat er gesetzt. Ich gehöre nicht hierher. Es gibt ein verheißenes Land. Und dieses Zeichen soll uns auch beschäftigen. Wo ist unser Herz? Wo gehören wir hin? Paulus beendet seine Erzählungen über Glauben, die er rettet. Der beendet diese ganze Geschichten, von denen wir nur eine betrachtet haben. Das ist eine Fundgrube, Kapitel 11. Und Paulus beendet es mit dem ersten Vers aus Kapitel 12. Also letztendlich, das ist ein Brief, das ist bei uns nur so geteilt. Und Paulus sagt etwas, und das ist, was ich euch mitgeben möchte, als Schlusswort und als letzter Vers, Kapitel 12, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willens das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zum Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Gott segne uns auf unserem Weg zu der verheißenen Stadt, die Gott für uns auch bereit hält. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir diese Geschichte heute miteinander betrachten durften. Ich danke dir, dass diese Geschichte für uns in der Bibel niedergeschrieben steht und dass wir uns daran stärken können, ermutigen können, dich zu folgen, den wahren Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und vielleicht, dass wir auch unsere Wege, unsere Richtung neu überlegen und überdenken. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest auf unserem Weg nach Hause zu dir. Ich möchte dich bitten, dass keiner von uns fällt, wenn du eines Tages kommst. Ich möchte dich bitten, dass du hier auch mit dem Geschwister bist, dass du uns segnest in unseren neuen Woche. Sei du mit dieser Gemeinde, segne du den heiligen Sabbattag, sei überall auf dieser Welt, wo dein Name gepriesen wird und das Evangelium gepredigt wird. Lieber Herr, sei mit denjenigen, die Krieg fürchten müssen, sei mit denjenigen, die krank sind, sei mit denjenigen, die verfolgt sind um deines Namens willen, sei aber auch mit denjenigen, die den Glauben aufgegeben haben, die dürfen auch nicht verloren gehen, geh du ihnen Besonderes nach. Segne du uns und komm bald, Herr Jesus Christus, denn wir freuen uns auf dich und wir warten auf dich.